willkommen und hallo zur 109. Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und ein letztes Mal für längere Zeit ein Hallo nach Berlin an den Tim.
Einen schönen guten Tag.
Und hallo ins jeweilige rheinische Exil an den Jan.
Hallo zusammen.
Und an den Moritz.
Guten Morgen.
Ich bin der Lukas und das heißt, wir sind mal wieder alle vier hier versammelt und wollen am frühen Sonntagmorgen über die Fortuna sprechen, die unter der Woche am Freitag mit 2:1 gegen Heidenheim verloren hat. Aber bevor wir damit starten, kommt erstmal noch ein kleiner Werbeblock.
Für uns selber natürlich. Erstmal wie immer auch ganz, ganz vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns die Stange haltet. Ihr könnt uns nach wie vor immer gerne kontaktieren. Das geht über Twitter, da ist das Handle @ausexil. Das geht bei Instagram, da heißen wir ausexil_f95. Wir können uns aber auch Mails schreiben, ganz klassisch an exil@fortuna-podcast.de. Und natürlich könnt ihr uns immer weiterempfehlen, Mund-zu-Mund-Propaganda machen, wenn euch gefällt, was wir machen oder wenn ihr euch jede Woche super gerne darüber aufregt, was wir wieder für eine Scheiße verzapfen, könnt ihr das auch euren FreundInnen weiterempfehlen. Wir freuen uns sehr über jeden und jede neue Person, die uns hört. Ihr könnt uns auch bewerten auf den verschiedenen Seiten, wo ihr uns hört, ob es jetzt Spotify oder Podcast-Apps sind oder so, auch über ein paar Sterne freuen wir uns. Und wir freuen uns auch über sachliche Kritik an unseren Inhalten. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und viel Spaß mit dieser Sonntagsmorgens-Folge.
Ja, sieht auch ein bisschen so aus, als ob wir noch nicht so richtig in den Sonntag hier gestartet sind. Der Kaffee fließt auf jeden Fall in Strömen, wenn ich hier so aufs Bild gucke. Und so richtig viel los ist wirklich noch nicht mit uns hier zu dieser Uhrzeit. Und so richtig viel los war mit der Fortuna unter der Woche halt auch nicht, wenn man jetzt mal darauf schaut, was denn auf dem Transfermarkt noch so passiert ist. Also könnt ihr euch an ein dermaßen ereignisloses Auslaufen einer Transferperiode bei der Fortuna erinnern. Wann war das denn das letzte Mal der Fall? Das muss ja schon Ewigkeiten her sein.
Also erinnern kann ich mich nicht, aber vielleicht trügt mich da auch meine Erinnerung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sind nicht so die Highlights in meiner Erinnerung, Deadline Days, aber gefühlt war seit langem nicht mehr so wenig los wie am letzten Mittwoch, Donnerstag, aber da habe ich auch nichts mehr erwartet, höchstens, dass man vielleicht noch jemanden abgibt.
Was ja ganz spannend dazu ist, das ist, ich glaube, Lukas, nach unserer Folge aufgefallen, dass wir in der letzten Folge gar nicht über das Ende des Transferfensters gesprochen haben. Da waren wir wohl so ein bisschen unter dem Eindruck von so einem völlig souveränen 4:0 Kantersieg gegen Jahn Regensburg. Da kann man mal schnell vergessen, dass man immer noch keine Flügelspieler hat. Das wissen wir jetzt aber wieder.
Nee, ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund. Ich glaube, wir haben nie vergessen, dass wir keine Flügelspieler haben, die Fortuna Düsseldorf. Sondern es war einfach klar, dass nichts passiert. Also,
es war klar kommuniziert. Also ich meine, von allen offiziellen Stellen hieß es immer, der Kader ist jetzt soweit komplett. Tune hat immer betont, wie zufrieden er ist mit der Kaderzusammenstellung. Also da hätte tatsächlich nur noch vielleicht, keine Ahnung, die große Chance, jemanden zu verpflichten, den man seit langem auf dem Radar hat, wie wir ja wissen, ist das Scouting hervorragend. Und plötzlich ergibt sich so eine Chance, sowas hätte ja noch passieren können, aber ich hatte nicht damit gerechnet.
Ich glaube, zusammenfassend kann man ja auch vielleicht sagen, der Kader hat schon echt ziemliche Tiefen in einigen Momenten. So im Mittelfeld mittlerweile, dass man halt Abstriche machen muss, welcher Herzensmensch da jetzt auf der Bank sitzen muss und welche Spieler dann noch spielen können. Vor Verletzungsproblemen auch der Sturm gar nicht schlecht aufgestellt. Nur die Balance auf den Außen, ich glaube, das hatten wir und das sollte keiner unserer Hörerinnen oder Hörer überraschen. Die ist ein bisschen unstimmig, vor allem auf der linken Außenbahn von hinten links angefangen und bis nach vorne links. Und dafür, dass man halt gesagt hat, dass man einem 19-jährigen Kujuba nicht allzu viel von ihm erwarten möchte, nicht allzu viele Lasten auf die noch jungen Schultern legen möchte. Also man erahnt ja schon, dass der Junge vielleicht ein paar Sachen rausreißen muss, so perspektivisch auf außen. Und wenn er das nicht tut, dass es schwierig werden könnte, weil man von denen, die man schon einschätzen kann, nicht genau weiß, ob die Leistung noch so trägt über die Hinrunde.
Jetzt dazu noch ein kleiner Einwurf. Kujuba und hat gemeinsam mit Nana Ampoma und wie heißt der, Michail Karbovnik,
ja,
den SV Lippstadt 3:1 rasiert am Wochenende. Da können wir noch. Also vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf eine neue Flügelzange.
Ja. Ich sag dazu jetzt nichts. Aber ja, ich glaube.
Hast du dir denn nicht die Einwechslung von Kujuba zwischendurch gewünscht, Jan?
Gestern. Gegen Heidenheim.
Vorgestern. Ja.
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 Also, was heißt gewünscht? Vielleicht. Ich habe schon drüber nachgedacht, dass es eine Möglichkeit gewesen wäre, aber. Nee, ich finde das Spiel gegen Heidenheim, um jetzt vielleicht den Schritt. Oder will noch jemand was zu dem Kader sagen? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Lou.
Können gerne jetzt aufs Spiel kommen.
Naja, weil sonst wieder, ich glaube, diejenigen von unseren Hörern, die werden Hörerinnen und Hörern, die häufiger zuhören, die werden jetzt quasi belohnt dafür, dass sie unsere Text schon kennen dazu. Und Neuhörerinnen und Hörer ignorieren wir jetzt einfach. Ja, aber die können das, also auf außen ist ein Problem, links außen vor allem. Weil man dann ja gegen Heidenheim im zu erwartenden 4-4-2, wie schon gegen Regensburg auftrat, mit den Außen Felix Klaus und Chris Pettersson. Die Aufstellung, hat sie euch überrascht?
Nein. Also ich habe mir gedacht, dass auf jeden Fall die erste Halbzeit diese Mannschaft, die Regensburg 4-0 geschlagen hat, spielen wird. So.
Ja, war ja, glaube ich, auch so ein bisschen das, was wir hier schon am Ende vom letzten Podcast gefordert haben und auch gesagt haben, dass wir das, glaube ich, ja auch alle mehr oder weniger erwarten, dass es da eigentlich keinen Anlass gibt, dieser Mannschaft nicht das Vertrauen zu schenken. Und das, glaube ich, wenn man sich angeschaut hat, wie Daniel Thun agiert, nämlich einfach immer sich am Gegner auszurichten, dass das einfach auch total Sinn macht eigentlich, ja, halt mehr oder weniger eine extrem physische Mannschaft halt aufzustellen und dann ja, einfach zu versuchen, halt die Heidenheimer halt quasi mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. So, das war einfach zu erwarten, würde ich denken.
Die einzige Überraschung war vielleicht, dass Nana Ampoma auf der Bank saß.
Das stimmt, ja. In der Tat, ja. Also, da musste ich auch wieder mal irgendwie feststellen, dass ich sogar einfach immer komplett vergesse, dass der überhaupt existiert, dass der nicht irgendwie schon längst gewechselt ist. Und ja, also ich würde mich auch extrem freuen, wenn man den einfach auch nochmal kurz spielen sehen würde. Also ich war jetzt leider am Wochenende nicht beim absolut gloriosen 3:1 Heimsieg der Zwoden gegen Lippstadt irgendwie im Stadion und habe es auch nicht irgendwie sonst verfolgt. Ich würde den schon auch einfach gerne nochmal Fußball spielen sehen, weil der ja schon auch sehr, sehr interessante Ansätze hatte und vielleicht bietet sich ja dann doch nochmal irgendwie jetzt im Laufe der Saison die Chance dafür. Also vielleicht ist er ja doch derjenige, der endlich ganz große Kopfschmerzen für die linke Außenposition offensiv beenden kann. Aber ich glaube, so wirklich dran glauben tut natürlich niemand von uns daran.
Also das, ja, das ist wirklich. Und eigentlich kannst du, wenn du Chris Pettersson siehst du vielleicht eine Version von Nana Ampoma. Also du kannst dann quasi schon wissen, was du eigentlich sehen würdest, wenn er spielen würde.
Gut, aber das dafür haben wir halt Nana Ampoma echt lange nicht mehr spielen sehen. So, ne? Das war, ist die Version von dem Ampoma von vor, was war es? 2 Jahren?
Ja. Drei. Okay. Ja, aber dafür haben wir relativ lange jetzt über ihn geredet, das auch gut ist.
Ja. Ja, ich meine, er gehört zum erweiterten Kader und vielleicht wird er ja noch ein paar Minuten mal wenigstens bekommen und gespannt sein darf man auf jeden Fall. Denn wenn wir jetzt ins Spiel einsteigen, David Kownacki ist auch zu dem besten Spieler bisher diese Saison geworden. Und wir hatten noch am Anfang, also bisher, wir hatten am Anfang der Saison noch geunkt, dass er sich durch gute Leistungen vielleicht für einen Transfer am Deadline-Day noch empfehlen könne. Vielleicht kriegt ja tatsächlich auch Daniel Thune Nana Ampoma nochmal hin. Gut, gehen wir ins Spiel.
Genau, gehen wir ins Spiel. Ich konnte leider die erste Halbzeit nicht sehen. Deswegen werde ich mich da jetzt wahrscheinlich eher aufs Zuhören beschränken und vielleicht ein bisschen aufs Fragen stellen. Wer ist denn besser in die Partie gekommen von den beiden Mannschaften?
Na, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es war irgendwie schon so, wie man das zu erwarten konnte. Sehr intensiv, Heidenheim ist hoch draufgegangen und die Fortuna kam damit so semi-gut zurecht. Also es ist jetzt nicht so, dass die da halt völlig ins Schwimmen gerieten, aber es wurde einfach, es gab irgendwie keine gute Struktur erstmal in den ersten 10 Minuten, würde ich jetzt sagen. Die Fortuna hat nicht so genau gewusst, wie man halt hinten rausspielen soll, hat es dann halt schon eigentlich erst mit kurzen Bällen versucht. Das hat dann eben wegen der Heidenheimer Gegenwehr nicht so gut geklappt und hat dann auf, dann ist das klassische Mittel ein bisschen länger rauszuspielen. Und das hat auch in der Anfangszeit auch nicht so gut geklappt, weil es einfach eine schwierige Zuordnung auf dem Platz war. Ich hatte das Gefühl, die Fortuna-Spieler mussten sich irgendwie noch gegenseitig finden. Es gab so 2, 3 Situationen, vielleicht auch nur so 2, wo dann halt ein Fortuna-Spieler einen Pass so durchgelassen hat oder durchlassen wollte für einen Mitspieler. So durch die Beine, um dann halt das Spiel schnell zu machen. Nur da war halt keiner, wo der Ball da durchgelassen werden sollte. Das sprach vielleicht so ein bisschen dafür, dass irgendwie die Zuordnung noch nicht so ganz gestimmt hat, was natürlich ein bisschen verwundert, weil das 4-4-2 ja eigentlich ein System ist, auf dem man bauen kann, auf das man sich verlassen kann. Aber ich glaube, das zeigt eben auch, wie das intensive Spiel der Heidenheimer vielleicht die Fortuna. Ich glaube, sowas weiß man ja vorher, aber wenn man es dann erlebt, dann ist es vielleicht doch was anderes und da musste man sich erstmal finden.
Ich hatte schon das Gefühl, dass man so ein bisschen versucht, auf so Pressing- und Gegenpressing-Momente zu gehen, ganz am Anfang. Mhm. Also das heißt auch vor allem mit relativ vielen Spielern, also häufig mit 4 Leuten, also mit den beiden Sturmspitzen plus Peterson und Klaus. Relativ weit vorne, also die gegnerische Abwehr anzulaufen und dann zu versuchen, eben nach Ballverlust den Ball direkt wieder zu erobern. Und das sah auf jeden Fall sehr energetisch aus und hat aber auch nicht besonders gut geklappt. Und dann gab es auch immer so eine Mittelfeldlücke, die dann den Heidenheimern wiederum ermöglicht hat, schnell das Mittelfeld zu überbrücken. Die haben ja dann auch nicht wirklich da Profit rausschlagen können, die Heidenheimer. Ja. Ja. Aber so ging irgendwie das Spiel so ein bisschen zäh hin und her mit sehr viel, sehr hoher Intensität und sehr viel, ohne große Abschlüsse, ohne viel.
Genau. Man hat sich ein bisschen den Ball gegenseitig abgeluchst, ist vorne drauf gegangen und am Ende zeigt sich halt auch, dass das kurze Rausspielen von Fortuna möglicherweise nicht das richtige Mittel war, denn die erste richtig brenzliche Situation entsteht ja wieder aus einem hervorragenden Abschlag von Florian Kastenmeier. Der genau da anknüpft, wo er letzte Woche aufgehört hat. Der wird dann verlängert, ganz wunderbar, in den Lauf von Patterson, von Daniel Ginczek. Ja, und dann macht Patterson seinen Move nach innen. Und ich würde mal ganz klar sagen, wenn er da zur Grundlinie durchgeht, dann wird das eine viel brenzligere Situation auch. Ja, plötzlich stehen mehrere Heidenheimer vor ihm. Er kann nur wieder zurück auf Ginczek den Ball tropfen lassen, der dann noch das Auge hat für Sobotka. Ja, ich weiß es nicht. Sobotka ist halt jetzt nicht der Torjäger vom Dienst, aber den hätte man an einem ganz rosigen Tag trifft er und es steht 1-0.
Ah, Cello im Rückraum, aber das ist genau das, was du sagst. Wenn Cello im 16er im Rückraum ist, sind wir vielleicht noch ein bisschen näher dran am Tor. An dem Tor, was fallen könnte. Aber dadurch, dass eigentlich rettet Daniel Ginczek ja diese etwas verholperte Pettersson-Aktion noch, indem er den Ball ja wirklich noch gut ablegt auf Cello. Und Pettersson blockt dann noch ganz gut den Heidenheimer weg, sodass Cello freie Schussbahn hat. Aber ja.
Ja, und dann ist die Fortuna so ein bisschen drin, würde ich sagen, oder stärker drin. Es gibt dann nochmal irgendwie ganz wenig später so eine Situation, die, wie ich glaube, häufiger hätte passieren können sollen von Seiten der Fortuna, nämlich so scharf geschossene Bälle auf Marcel Sobotka, der halt sehr viel höher steht als Jorrit Hendriks da, und Sobotka, der dann halt aufdreht, um dann halt was zu kreieren, diesmal zusammen halt mit Pettersson. Aber man hatte den Eindruck, das sollte irgendwie häufiger passieren, diese Bälle auf Sobotka, der dann halt irgendwie was einleiten kann. Auch manchmal in Kombination damit, dass der sehr auffällige David Kownacki sich ziemlich zurückfallen lässt oder halt einmal quer quasi den Innenverteidigern, den eigenen entgegenläuft. Vielleicht auch, um irgendwie eine Bewegung der Heidenheimer Verteidigungsblocks zu kreieren, quasi Leute mitzuziehen oder halt ein bisschen Unruhe in diesem Mittelfeld zu schaffen, um halt den anderen Spielern, vielleicht den Außen, die aber irgendwie nicht so ganz eingebunden waren, aber auch dem höher stehenden Marcel Sobotka Gelegenheit und Raum zu geben, dann einen scharf geschossenen Pass aus der Innenverteidigung heraus mitzunehmen. Also Kownacki ist es ja auch, der dann halt wenig später halt das 1-0 auf der Hand hat, auf dem Fuß hat, nicht auf der Hand.
Ja, also tatsächlich, Kownacki ist mir auch aufgefallen. Das war mit Sicherheit auch gedacht, um die eingespielte Heidenheimer Hintermannschaft einfach ein bisschen in Bewegung zu setzen. Hat sich sehr oft hinter der eigenen hinter der Mittellinie noch den Ball geholt. Und dann hat Ginczek so ein bisschen als Wandspieler fungiert. Der wurde dann angespielt und Kownacki ist aus dem Mittelfeld, wo er sich hat hinfallen lassen, in einem Affenzahn aufgerückt. Und das führt ja auch zu dieser, man muss es so sagen, vielleicht mit spielentscheidenden Szene, weil wenn ein grandioses Zusammenspiel von Ginczek und Kownacki, wo ich halt kurz danach haben die nochmal so ein Passstaffette untereinander, wo ich halt denke, so puh, da wird sich Ruben Hennings nur so halb gefreut haben auf der Bank. Aber leider dieser ganz grandiose Steckpass von Ginczek wird auch mit dem perfekten Laufweg von Kownacki erlaufen. Er geht am Torwart vorbei und kriegt ihn dann leider nicht mehr rum. Und wenn das Tor fällt, ja, das ist schon wichtig, glaube ich. Wenn man in dieser Saison haben wir ja schon oft gesagt, dass das 1-0 bei dieser engen Liga extrem wichtig ist und gerade in Heidenheim. Das wäre einfach sehr schön gewesen.
Ja, ich denke auch. Die beiden waren halt, also wirklich, das Verrückte ist, dass man sich schon gefragt hat, okay, wie kommt man halt irgendwie nach vorne? Und trotz aller Probleme, die Heidenheim Fortuna in der ersten Halbzeit auch bereitet hat, eben hier nach vorne zu kommen, waren Kownacki und auch gerade Ginczek schon die auffälligsten und quasi dann jetzt Richtung Halbzeit auch die Spieler, wo man halt, okay, die waren halt so ein bisschen am besten im Spiel, übrigens zu den anderen, vor allem im Gegensatz zur zur linken Seite der Fortuna. Also Gavory und Pettersson, über die ist halt gar nichts gelaufen. Chris Pettersson hat insgesamt 9 Pässe gespielt in diesem ganzen Spiel, bis er dann zur Halbzeit ausgewechselt worden ist. Vorne wenig und hinten durchaus anfällig. Also die Angriffe der Heidenheimer, die dann kamen, oder gerade wenn die halt Bälle verlagert haben von links dann eben auf die eigene Rechte, und dann, das wäre dann ja die Gavory und Pettersson-Seite, hatte man schon das Gefühl, dass das immer auch eine gewisse Gefahr ausstrahlt. Und dass Heidenheim durch sowas durchaus in Situationen kommen kann, die dann gefährlich werden für das Spiel der Fortuna.
Ja, interessanterweise, wir haben jetzt mehrfach hervorgehoben, dass Daniel Ginczek ja ein wirklich gutes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, gemacht hat. Interessanterweise hat er gar keinen Torabschluss. Also er ist wirklich so als Wandspieler eingesetzt worden und hat die anderen dahinter positionierten drei immer prima in Szene gesetzt. Also das hat halt ganz gut funktioniert. Er hat quasi, wenn wir jetzt vom letzten Podcast ausgehen, wo Lukas uns ja erzählt hat, was so die Rolle von dem Kleindienst ist, der leider später als Torschütze auch noch kommt, aber er hat ein bisschen den Kleindienstjob gemacht.
Das ist ja ein Problem. Also der beste Abschlussspieler, der auf dem Feld steht, kommt nicht in die Situation, auch nur einen Torschuss abzugeben. Weil, also ja, diese Wandspielerposition verstehe ich schon, aber wir haben ja gesehen, was dabei rumkommt, wenn Pettersson, wenn Klaus, wenn leider auch David Kownacki, der es immer wieder sehr gut macht bis zum Abschluss, oder auch Cello aus 20 Metern. Ja, da fallen halt die Tore dann nicht so. So, das heißt, es ist natürlich super, also und vor allem dieses Zusammenspiel Ginczek und Kownacki war ja wirklich sehr schön anzusehen. Das war ja über, also ich fand es fantastisch, aber es ist ja schon ein Problem, und ich, dass Daniel Ginczek nicht in Abschlusspositionen kommt. Ich finde, wir haben nicht so viele Abschlussspieler im Kader. Daniel Ginczek ist definitiv einer davon. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Plan war, Ginczek verteilt die Bälle auf alle anderen.
Doch, ich glaube, das war der Plan. Weil das ja, kann er halt richtig gut. Und das ist jetzt immer eine gute Möglichkeit, halt vorne was zu kreieren. Und der, ja, dann musst du halt irgendwie
vertrauen, dass die anderen auch,
ja. Genau, dass sie muss halt darauf hoffen, ja, dass die anderen halt dann treffen. Also ja, wie gesagt, ja. Kownacki hat es ja fast gemacht. Ne? Das ist,
ja. Ja.
Ja. Und das, ja, also muss man auch schon klar sagen, im Grunde ist der Plan ja auch einfach aufgegangen. Ne? Also ja, wenn Kownacki halt diese Chance reinmacht, und die muss er halt reinmachen, ja, dann geht halt alles auf, was sich die Fortuna vorgenommen hat, was Thune sich vorgestellt hat. Und das ist ja auch einfach was ja auch historisch quasi unter Thune immer schon funktioniert hat. Also genau dieses Wandspiel hat ja auch in der letzten Rückrunde ja dafür gesorgt, dass die Fortuna ja dann am Ende doch relativ souverän die Klasse gehalten hat, weil genau so hat man ja agiert. Immer mit den, ja, entweder hat man irgendwie den Ball in Richtung von Khalid Naray geschnickt und hat gesagt, hier, kreier irgendwas mit deiner Schnelligkeit oder wie auch immer. Oder man hat einfach die langen Bälle auf Ginczek gespielt, der dann die Bälle festgemacht hat, Steilklatsch und dann auf Naray nach außen gelegt.
Ja, genau. Ja, das ist halt einfach, diese Option ist halt schlechter geworden, aber das überrascht uns ja jetzt auch alle nicht. Ich glaube, was der Fortuna dann in Folge nach dieser, so ab der 20. Minute oder so ein bisschen abgegangen ist, dass sie diese Intensität der Heidenheimer nicht mehr gut matchen konnte in einen gewissen Aspekten. Und vor allem, weil klar war, was Heidenheim eigentlich für einen Plan hat, das hatte Lou ja schon angekündigt, die sehr gute Standardstärke, die haben. Also wenn ich halt irgendwie Heidenheim mir notiert habe mit irgendeine Chance oder so, ist meistens vorher Ecke, Freistoß, Heidenheim. Und das schaffen die schon gut, da irgendwie Freistoße rauszuholen, Ecken zu kreieren. Leider auch, weil es eben zu Ungenauigkeiten der Fortuna kommt. Also diese Passgenauigkeit ging halt allen so ein bisschen ab, muss man sagen, in der ersten Halbzeit. Auch Florian Kastenmeier vor dem 1-0 der Heidenheimer mit einem schlechten Pass durch die Mitte. wo man den Eindruck hat, es ist immer ein bisschen schwierig von außen, dass den Jordi Hendricks irgendwie schon kriegen kann, wenn er da hingeht, aber es ist immer schlecht zu sehen, wie der in der Bewegung war. Auf jeden Fall genau in die Füße eines Heidenheimers, der den Gegenangriff einsetzt. In Folge dann passiert die Ecke, die dann zum 1-0 führt. Ja, eher ein Eigentor von Zimmermann, obwohl, naja, der geht da halt mit dem einen ins Tackling und dann ist es halt irgendwie, passiert das halt so. Man konnte relativ schnell viel Kritik an diesem Pass von Kastenmeier lesen. Auch zu Recht. Ist halt kein guter Pass. Ich muss aber da vielleicht zur Verteidigung von Kastenmeier sagen, das Tor fällt ja nach der Ecke. Und so wie die Fortuna halt Ecken verteidigt hat in dieser Phase, hätte das Tor halt auch bei anderen Ecken der Heidenheimer fallen können. Und Ecken verhindern insgesamt, das ist halt schwierig, glaube ich, gerade wenn der Gegner so ein bisschen drauf anlegt. Ja. Klar, darf trotzdem nicht passieren, ist ein Fehler, aber ich, ja, die zwei Ecken in der Folge von Heidenheim, die waren halt auch katastrophal verteidigt.
Ja, also da stimmte teilweise dann die Zuordnung nicht ganz richtig und Kleindienst verlängert, mustergültig, genauso sollte es wahrscheinlich funktionieren. Und dann, wenn Zimbo den nicht selber rüber über die Linie drückt, macht der Beck das. Und da war ja auch ganz lange unklar, wer jetzt das Tor geschossen hat. Und dann liegt man gegen Heidenheim, die tatsächlich bisher nach dem HSV die wenigsten Gegentore bekommen haben in der Saison, 1-0 zurück. Und muss sich was einfallen lassen. Und tatsächlich war das ja so, dass bis dahin Heidenheim auch gar nicht so unglaublich viele Abschlüsse hatte. Also es ist trotzdem, würde ich nicht sagen, dass es irgendwie aus dem Nichts kam, das Tor, weil die Standards, die Jan eben angesprochen hat, waren halt da und die wurden dann auch nicht so gut verteidigt. Aber tatsächlich hat Heidenheim dann immer mehr über die Flanken gespielt und hat sich dadurch ein klares Übergewicht erarbeitet und sich dann auch das 1-0 verdient. Also, ja.
Ja, und dann in Folge kaufen sie der Fortuna den Schneid ab, ne? Also, ja. Die hauen sich halt rein. Das, was Lou vorausgesagt hat, was ja auch irgendwie das bekannte Heidenheimer, das hat man da halt gesehen, was es heißt, wenn der Gegner einfach mehr läuft, schneller, intensiver läuft, als man selber. Da kam die Fortuna durchaus in die Bredouille irgendwie. Ohne, dass jetzt Heidenheim da jetzt irgendwie eine Chance nach der anderen hatte, aber das Pendel schlug dann doch eher zu der dann führenden Mannschaft aus und die Fortuna musste sich schon irgendwie erstmal sortieren. So bis ich glaube, du bist so 35. oder so, habe ich mir nochmal aufgeschrieben, dass da halt eben durch so einen schönen steilen Pass auf Sobotka was passiert. Seine Flanke wird dann erstmal abgeblockt. Und dann kann Kova den Block halt sehr elegant mit dem, also er geht zum Kopfball hoch, checkt sofort, dass Pettersson irgendwie besser steht, köpft den dann zu Pettersson und der kommt dann zum Abschluss, der zu nichts führt, aber das war mal ganz gut.
Ja, also das war tatsächlich so, wo ich halt immer wieder jedes Spiel aufs Neue überrascht bin darüber, in was für einer Form sich David Kownacki momentan befindet. Und ich hoffe, das kann er noch sehr lange konservieren. Also ganz großartig. Also auch diese Ablage. Ja. Und dann ist aber, da steht da leider Pettersson, der in Abschlüssen in der ersten Halbzeit sehr, sehr unglücklich aussah.
Jetzt erwähnen möchte ich noch den fantastischen Block von Jordi De Weis, der einen Abschluss abgrätscht. sollte nicht unerwähnt werden, irgendwann in der 30. nach einem Fehler von André Hoffmann im Aufbau. Ja, rettet er in letzter Not, höchster Not.
Und dann passiert auch was halt quasi häufiger passiert mit diesem Spiel. Er verletzt sich und muss ausgewechselt werden gegen Chris Clara. Ich habe mir dann jetzt noch so ein paar Sachen, so ein paar Kleinigkeiten notiert, aber ich glaube, dass diese Chance, die ich eben meinte, und dieser Pass auf Sobotka und auch diese Möglichkeiten, die Sobotka durchaus angedeutet hat in der ersten Halbzeit, auch dazu führt, dass das Trainerteam in der Halbzeit sich überlegt, das klappt ganz gut mit dem Sobotka, was machen wir denn dann? Ah, wir bringen quasi noch einen zweiten Sobotka mit Ao Tanaka, um dieses Element, das eben nicht über die Außen geht, nochmal zu stärken. Also, dass man eben sah, klar, in diesem Mittelraum, der ist halt umkämpft, aber da kriegt man schon irgendwie was hin. Vielleicht mit den Pässen von den Innenverteidigern, vor allem von Hoffmann, der 100 Pässe spielen wird am Ende dieses Spiels, dass das halt irgendwie eine Rolle spielt und halt aber gleichzeitig auch so ein bisschen die aufzeigt, dass eben die Außen, ich will nicht sagen aufgegeben werden, aber vielleicht schon ein bisschen.
Ja. Ich habe mir noch für die 43. Minute aufgeschrieben, Felix Klaus spielt mit.
Ja, genau.
Und wir haben jetzt sehr viel über Pettersson geredet, ja. Einfach weil er in Erscheinung getreten ist. Aber es war überhaupt nicht sein Spiel. Deswegen konnte ich die Rausnahme total verstehen, weil Heidenheim hat zu viel Druck auf ihn ausgeübt. Und er ist ja vielleicht ein Mensch, ein Spieler, der mal mit viel Tempo und dann nach innen ziehen kann, wenn er irgendwas an Platz hat. Er hatte überhaupt keinen Platz und das kommt ihm nicht zugute. Und die rechte Seite, jetzt haben wir sehr viel über links gemeckert, wobei Pettersson ja auch gar nicht so weit links. Ich komme noch einmal ganz kurz zu Daniel Ginczek. Man hätte vielleicht sich doch erwarten können mit zwei Flügelspielern, dass auch mal eine Reingabe von der Torauslinie in den Strafraum kommt auf so einen Abschlussspieler wie Daniel Ginczek. Aber das hat ja gar nicht, also das ist ja einfach gar nicht vorgekommen. Und die Rausnahme von Pettersson fand ich absolut nachvollziehbar.
Ja.
Und es gab ja dann auch eine Umstellung, über die wir jetzt trefflich philosophieren können.
Ja, schon auf so ein 4-3-3.
4-3-3, ne?
Ja. 4-3-3. Ja. Aber halt nicht so ein richtiges, weil Kovnatski natürlich irgendwie kein, also der spielt hin und wieder außen, aber der war ja überall zu finden, immer. Dann hat sich auch mal, wenn Kovnatski sich in die Mitte, hat sich auch Tanaka nach außen fallen lassen. Fallen lassen ist vielleicht der falsche Begriff dafür, aber ja, aber das meine ich halt mit der Aufgabe der Außenposition dann durch die Halbzeit. Irgendwie, zumindest links, gibt man es halt auf und versucht es dann anders, was dann auch gefällig aussah in der zweiten Halbzeit. Also man merkte sofort, dass da sich irgendwas verändert hat, dass mit Ao Tanaka auch irgendwie eine offensive Ballsicherheit reinkam, die vorher ein bisschen stärker abging, außer wenn Daniel Ginczek den Ball verarbeitet hat. Und fand ich schon irgendwie einen guten Moment.
Ja, allerdings ist es tatsächlich so, bis auf diese Chance in der 50. Minute, wo sich Klaus um seinen Gegenspieler nach dem Sobotka-Pass schön herumdreht und zum Abschluss kommt, ja. Aber dann leider den nicht platzieren kann, kommt da aber auch an klaren Einschusschancen nicht viel bei rum, erstmal. Also die ersten 10 Minuten nach der Pause, habe ich mir aufgeschrieben, hat Heidenheim eigentlich bis auf diese eine Situation keine Probleme, das 1-0 etwas tiefer stehend als in der ersten Halbzeit dann, zu verwalten.
Ich glaube, ich widerspreche mir das, glaube ich, ein bisschen selber, aber ich glaube, du hast einen entscheidenden Satz gesagt. Und es ist ja nicht nur so, dass erstmal keine Chancen entstehen, sondern eigentlich, überspitzt gesagt, entstehen fast gar keine Chancen in dieser zweiten Halbzeit für die Fortuna. Aus der Situation, die haben halt mehr Ballbesitz, die sind auch besser im Spiel, die versuchen mehr, können auch diese Intensität der Heidenheimer besser matchen als in dieser schwierigen Phase in der ersten Halbzeit. Aber richtig viel kreiert wird nicht. Und Heidenheim hat dann halt den Raum, den sie dann auch nutzen. Und da wird es dann gefährlich. Da kann man von Glück reden, dass es nicht 2-0 steht. Deshalb ist es ein bisschen ambivalent. Also einerseits, ich glaube, alle hatten so ein bisschen unglückliche Niederlage, bittere Niederlage auf den Lippen oder in der Tastatur nach dem Spiel, weil man irgendwie im Spiel war, aber
Also Also ich sag mal, Heidenheim hat halt ganz klar genau ihre Idee, wie sie dieses Spiel gewinnen wollen, durchbekommen. Ja. So. Also ich sag mal, sie haben in der ersten Halbzeit ihre Standardsituationen bekommen, haben daraus das 1-0 gemacht, haben in der zweiten Halbzeit dann gelauert und um ein Haar in der 55. Minute, da gibt es so einen Konter, ja, und Beck trifft nur die Latte. Um ein Haar hätten sie da den Sack zugemacht und dann würde ich sagen, dann hätte Frank Schmidt gesagt, Plan komplett aufgegangen. Genau so wollten wir es spielen.
Ja, und direkt danach gibt es noch eine weitere Chance für Heidenheim. Ja. Also kurz bevor die Fortuna das 1-1 macht, es ist halt schon so, ja, man hat mehr Ballbesitz, man ist irgendwie aktiver, man sieht, was Tanaka bringen soll und er bringt es auch ein bisschen, aber naja.
Ja, da also wirklich dann auch direkt eine Minute nach diesem Lattenkracher der Heidenheimer haben die Heidenheimer dann ja wirklich nochmal die Chance, direkt auf 2-0 zu stellen, weil Kova mal wieder vor dem eigenen 16er zockt. Da kann er auf jeden Fall auch einfach den Mitspieler mitnehmen, geht aber ins Dribbling, verliert den Ball gegen Pressing, der Heidenheimer greift zu. Man steckt den Ball durch den rechten Halbraum durch und Kastenmeier kann dann zum Glück sehr gut parieren und die Fortuna halt noch im Spiel halten. Was dann halt eben auch bedeutet, dass man in der Lage ist, dann halt eben selber nach einer Standardsituation auf 1-1 zu stellen, kurze Zeit später. Ja, und das auch da eigentlich schon, was eigentlich immer klar ist, wenn Clara auf dem Platz steht, das ist einfach immer eine Waffe, wenn der halt vorne mit reingeht bei den Standardsituationen, der gewinnt ganz viele offensive Kopfbälle, wenn er in der Box ist. Köpft halt in den Fünfer rein, Kowniatski steht halt genau richtig und grätscht ihn halt über die Linie und belohnt sich dafür seine gute Leistung.
Absolut. kann man nichts gegen sagen, würde ich sagen. Und dann ist halt die Frage, erinnert ihr euch noch, wie sich eure Zukunftserwartung, die nähere, verändert hat? War es dann eher so, okay, 1-1, damit kann man jetzt zufrieden sein? Oder die Fortuna ist ja auch vielleicht dran und jetzt muss doch das 2-1 folgen.
Ja, also erstmal, glaube ich, bin ich...
Ne? Ich war zufrieden mit dem 1-1.
Ja, das war ich auf jeden Fall auch. Also ich habe das Spiel, also dann ich vor allen Dingen die zweite Halbzeit dann auch mit Moritz zusammengeschaut und wir haben uns dann auch, glaube ich, in der Folge viel darüber unterhalten, ob das jetzt Sinn macht, eher mit dem 1-1 zufrieden zu sein oder ob man vielleicht irgendwie noch ein bisschen offensiver wechseln sollte. Also ich glaube, Moritz, du warst ja, glaube ich, ein bisschen mehr in die Richtung unterwegs, dass man vielleicht einen Kujubar bringen sollte, einfach weil der halt mit seinen Qualitäten in der Lage ist, einfach noch so viel aufzuhebeln. Also natürlich muss man wohl davon ausgehen.
Die Idee ist dahinter, dass irgendwer mal einen Dribbling gewinnen kann. So, ja. Das deswegen, weil man ja nicht durchgekommen ist, wirklich, obwohl man dieses Übergewicht irgendwie optisch hatte, dass man vorne nicht durchstoßen konnte. Aber ich weiß nicht, ob das schon vor dem Ausgleich diskutiert wurde.
Ich glaube, es wurde eher nach dem Ausgleich diskutiert, oder?
Weiß nicht, es wurde bestimmt noch weiter diskutiert.
ja, es wäre, ich verstehe ja den Gedanken mit Bar auch. Es wäre aber halt natürlich in dem Spielplan, den das Trainerteam sich zu diesem Zeitpunkt anscheinend überlegt hatte, einen Bruch. Ja. Weil, klar, man muss dann halt auch verletzungsbedingt wechseln. Hennings kommt rein für den wahrscheinlich schwerer muskelverletzten Daniel Ginczek und wenig später muss dann auch Jorrit Hendricks raus mit einer ganz offensichtlich schwereren Kopfverletzung.
Gehirnerschütterung.
Gehirnerschütterung. Ja. Dann kommt Oberdorf rein und dabei interessanter ist dann ja eben der Wechsel nicht von Bar und Klaus und eben von Appelkamp und Klaus. Also da wird natürlich irgendwie diese Tendenz, die man mit Tanaka schon mehr bringt, diese, ja nicht außen, sondern diese Zwischenräume zwischen außen und der Mitte zu stärken, nochmal weiter intensiviert. Und den Gedanken kann ich halt verstehen, weil man ja schon den Eindruck hatte, dass mit der Hereinnahme von Tanaka da was passiert ist. Und es hat dann ja auch der Frank Schmidt, der Trainer von Heidenheim, auch anerkannt nachher in der Pressekonferenz, hat gesagt, wir mussten darauf reagieren mit einer Umstellung. Und dass man halt sagt, okay, wir haben sie schon so ein bisschen mit der Tendenz halt gekriegt, so, wir ziehen das noch weiter durch, kann ich halt nachvollziehen, aber es hat halt irgendwie nicht dazu geführt, dass die Fortuna daraus noch irgendwie was, ich jetzt auch nicht, es ist nicht mehr nichts passiert, ne? Aber Großchancen hat die Fortuna daraus nicht mehr kreieren können. Und ob da Bar jetzt, ist halt ja, kontrafaktisch. Aber ich verstehe diese Tendenz schon, dass man halt quasi sagt, das hat schon, wir gehen einfach diesen Weg weiter, den wir in der zweiten Halbzeit eingeschlagen haben, dann eben mit Appelkamp und nicht mit Bar.
Also es gab ja auf jeden Fall auch einfach immer ziemlich, also zumindest super interessante Ansätze, aber halt eben einfach immer nur Ansätze. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant zu sehen, weil es einfach so schwer war zu begreifen, was die Fortuna halt genau irgendwie auf dem Platz gemacht hat. Also es hat mich wirklich intellektuell absolut herausgefordert, zu versuchen zu erkennen, wer auf welchen Positionen genau spielt. Einfach weil halt ständig also halt vor allen Dingen offensiv ständig die Positionen verlassen wurden, weil man so unglaublich variabel gespielt hat, weil immer mal wieder Seiten überladen wurden, also irgendwie Ao Tanaka war mal irgendwie links auf dem Flügel, ja, dann rechts auf dem Flügel, dann wieder im Zentrum, Kovnatski war ja irgendwie sowieso überall und einfach immer in so einer asymmetrischen Position, also generell war ja auch die ganze Zeit, also in dem ganzen Spiel eigentlich der rechte Flügel immer viel, viel stärker besetzt als der linke Flügel. Dafür war der linke Halbraum oft, also da konnte man oft irgendwie eine Überzahl oder zumindest eine Gleichzahl offensiv herstellen, was ja auch schon echt ein Fund ist, wenn man offensiv eine Gleichzahl in einem Halbraum hat. So, und deswegen ist die Fortuna eigentlich immer ganz gut nicht in gefährliche Räume gekommen, aber vielleicht in gefährliche Vorräume sozusagen. Also man dachte immer, okay, wenn jetzt noch eine gute Anschlussaktion folgt, dann wird es wirklich gefährlich hier, aber das ist dann halt einfach nicht mehr passiert.
Ich sag mal so, ich hätte das Spiel gerne gegen eine schlechtere Mannschaft mal gesehen. Also ich glaube halt...
Das hätte ich auch.
Ich glaube, was ich damit sagen will, ich glaube an Heidenheim ist halt leider eine Spitzenmannschaft. Und ich finde, das daran, was du jetzt gesagt hast, sieht man das auch. Die sind damit konfrontiert worden, mit dem, was die Fortuna da gemacht hat, was, glaube ich, wirklich auch gewollt, die halt eigentlich überfordern sollte. Das hat sie aber nicht. Sondern die haben halt weiter ihr Ding durchgezogen. Und das muss man dann halt auch, ja, also in dem Duell Daniel Thun gegen Frank Schmidt hat Frank Schmidt das halt gewonnen. Zwar knapp, ja, wäre wahrscheinlich eigentlich 1-1 ausgegangen, das wäre dann halt auch okay gewesen, nach dem Spielverlauf dieses Unentschieden, aber ja, das war, glaube ich, schon irgendwie, irgendwie ein Aspekt, dass Heidenheim einfach eine gute Mannschaft ist.
Ja, und eine enorm fitte Mannschaft. Also das ist schon der Wahnsinn, was die teilweise alles zulaufen können noch, auch spät in der zweiten Halbzeit. Also das ist schon auf jeden Fall etwas, was dazu beiträgt, dass sie, wie du sagst, zu einer Spitzenmannschaft momentan hochgeschrieben werden. Ich bin gespannt, weil tatsächlich ist diese Liga so ausgeglichen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass sie bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen werden, aber sie haben das auf jeden Fall an dem Tag so gemacht, dass man am Ende dann durch einen guten Angriff auch das Spiel gewinnen kann und man am Ende auch sagen muss, ein 1-1 hätte vielleicht den Spielverlauf besser wiedergegeben, aber es ist auch nicht ganz unverdient.
So gut fand ich den Angriff nicht. Du musst halt einfach nur 5 Spieler in den Strafraum stellen bei Fortuna und dann stochert jeder mal und dann fällt das Tor halt.
Naja, die haben halt schon häufig. Wodka verliert halt den Ball und dann haben die halt schnell den Ball auf Außen gestellt, da war halt dann richtig Platz.
Ja. Das und, ist das Problem.
Ja, es wird ja aber ein paar Mal noch quasi geklärt.
Naja, dann kommt aber die lange Flanke.
Das Problem, ne? Dass man da einfach unglaublich schlecht verteidigt. Also klar, es ist wirklich gut, wie der Raum halt geöffnet wird auf links und man bekommt dann wirklich auch eine gefährliche Flanke hin, aber die Fortuna hat schon eine klare Überzahl da im Strafraum. Ja. Also letztendlich ist es halt auch ein bisschen Pech, weil halt zweimal der Ball abprallt und der prallt wirklich zwischen diesen beiden Heidenheimern zweimal bei so Pressschlägen. Einmal zum einen nach dem ersten Pressschlag, dann kommt der zweite Pressschlag und der prallt wieder zurück zu Kleindienst. Oder wenn der Ball da jeweils in eine andere Richtung springt, passiert da gar nichts. Aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo halt dann Kleindienst zum Schuss kommt, kommt der, glaube ich, dann zum Schuss aus 3 Metern ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Ja. 3 Meter Torentfernung. Und in diesem Augenblick, und das gilt halt auch schon für den Pressschlag davor, befinden sich 6 Fortunen im 5-Meter-Raum. 6 mit Kastenmeier. Und trotzdem hat Kleindienst richtig viel Raum, um abzuschließen, weil die eigentlich alle auf einer Linie sind, nämlich alle irgendwie 1 Meter vorm Tor. Also das ist wirklich... das ist wirklich einfach nicht gut verteidigt und ich weiß nicht, so ein bisschen, ich möchte so einen kleinen Mini-Vorwurf da auch an Nicolas Gavoury machen, dass er da nicht noch entschiedener beim Schuss rausrückt, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass er sich da nicht komplett zwischenwirft, weil er, glaube ich, unbedingt einen Handelfmeter vermeiden will. Aber trotzdem, ich glaube, man könnte da den Winkel halt noch ein bisschen verkürzen, weil ja eigentlich komplett klar ist, was kommt und du musst dich eigentlich nur so breit wie möglich machen. Natürlich mit deinen Händen auf dem Rücken, was wirklich sehr, sehr schwierig ist, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen entschiedener und konsequenter verteidigt, aber das gilt halt, wie gesagt, auch für die 5 anderen Fortunen in diesem Augenblick und in den 1 bis 2 Sekunden davor, dann bekommt man das halt irgendwie verteidigt und dann geht man irgendwie mit dem 1:1 aus diesem Spiel raus, was, glaube ich, absolut in Ordnung gewesen wäre und womit man, glaube ich, auch absolut zufrieden hätte sein können, weil, ja, wie gesagt, Heidenheim ist einfach eine Mannschaft und das eben gerade zu Hause, die einfach genau wissen, was sie tun. Die kannst du nachts um 3 wecken und die schrubben dir halt genau diese Leistung halt irgendwie hin. Da greift einfach ein Rädchen ins andere und das sorgt dann halt eben auch dafür, dass, wenn Nuancen entscheiden, dass dann halt irgendwie eher in Richtung der Mannschaft geht, die halt ganz genau weiß seit Jahren, was sie macht, was ihr Plan ist und wie man da hinkommt.
Ja. Trotzdem war es halt einfach bitter. Ja, weil man in der zweiten Halbzeit irgendwie gesehen hat, dass die Fortuna ja dranbleiben will, dass sie es versucht und es aber dann letztlich nicht schafft und sich auch nicht mit dem 1:1 zufrieden gegeben hat, hatte man das. Also das ist ja auch noch der Punkt, ne? Deshalb habe ich auch diese Frage eben gestellt, wer eure Einstellung nach diesem 1:1 eigentlich, das dann Kovnatski gemacht hat, wäre okay gewesen, ne? Aber ich hatte schon das Gefühl, die Fortuna will hier noch mehr und wird dann halt bestraft, ist vielleicht falsch, aber tja.
Ja, aber deswegen, wegen all dem, also Heidenheim, also schon die Laufkilometer von Heidenheim, das waren irgendwie was, 123 oder so, das ist natürlich auch wieder ein heftiger Wert, aber die Fortuna, und das finde ich, ist auch erwähnenswert, hat es schon auch irgendwie gematcht. Es war ja nicht so, dass Heidenheim die sehr gute Mannschaft, die Fortuna sehr dominiert hat, sondern sowohl, also dass es kein Spiel über die Außen gab. Es sah reifer aus bei Heidenheim. Die Fortuna hat es trotzdem, finde ich, auch nicht total schlecht gemacht und hätte sich dieses Unentschieden verdient.
Ja, aber ich glaube, das hat ja Lou auch schon gesagt. Heidenheim dominiert ja, glaube ich, nie. Nee. Sondern das ist genau das, was Frank Schmidt wollte. Die haben aber, klar, die Laufdistanz, aber den Sprints zum Beispiel, sind es 265 Sprints auf Heidenheimer Seite gegen 199 Sprints der Fortuna. Das hat natürlich auch mit Ballbesitz zu tun und so weiter und so fort, ne? Aber die haben es halt auch bis zum Schluss geschafft, halt wir haben wiederholt uns, aber das Niveau, das was Tim auch sagt, also mit der Kraft, die Heidenheim immer noch hatte, das wirft Fragen auf, meine lieben Freunde. Ihr habt es zuerst gehört.
Da gebe ich Moritz komplett recht, dass auch in Sachen Intensität bis zum Ende das gematcht wurde. Und es ist halt einmal die linke Seite offen gewesen. Und ja, gut, da im Strafraum, da sind auch so viel Zufall dabei. Das muss nicht fallen, auch das 2:1, ja.
Ja, aber auf jeden Fall irgendwie auch schön, dass es dann ja auch so ein bisschen, halt so die Dinge gibt, die einem dann doch irgendwie immer wieder begegnen. Und endlich mal wieder verliert man halt ein Spiel durch ein Tor in der Schlussphase und auch irgendwie auch bitter, dass dann letztendlich dieses Spiel doch durch die, schon ja auch so ein bisschen durch die individuelle Qualität von Tim Kleindienst entschieden wird, der da wirklich ist irgendwie auch mit der ganzen Fortuna hinter Mannschaft in diesem Augenblick irgendwie aufnimmt. und
irgendwie an drei Fortunen vorbei ins Tor bekommt.
Den auch, also das war halt auch ein geiler Abschluss, muss man sagen. Ne? Also das ist schon auch nicht schlecht und auch, dass er halt einfach vorher es halt überhaupt schafft, dass der Ball halt irgendwie in den eigenen Reihen bleibt, obwohl er einfach, glaube ich, irgendwie den Zweikampf gegen drei andere Fortunen führen muss, also den Kampf um den Ball mit drei anderen Fortunen führen muss. Also ich meine, man sieht ja auch einfach, dass er halt eine unglaubliche Qualität hat und umso bitterer, dass die Fortuna ja eigentlich zuletzt immer mal wieder versucht hat, eigentlich den Gegner zu matchen und dann das Spiel dadurch zu entscheiden, dass man selber die besseren Einzelspieler hat. Letztendlich schafft es dann halt Heidenheim eigentlich mit dem einzigen Spieler, der wahrscheinlich mehr Qualität hat, als es die Fortunen haben, halt irgendwie dieses Spiel zu entscheiden. Schon auch ein bisschen, ja, aber schon auch ein bisschen logisch. Also ich meine, das ist halt auch ein Spieler, wo man sich fragt, so was macht der eigentlich in Heidenheim? Also der ist halt, glaube ich, vor 2 Jahren ist er dann, glaube ich, zu einem belgischen Champions-League-Teilnehmer gewechselt. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann hat Heidenheim ihn halt wieder zurückgekauft, also auch für richtig viel Geld. Ich glaube, müsste einer der 3 teuersten Transfers aller Zeiten in der zweiten Liga sein, wenn man Hoffenheim und Leipzig Transfers halt rausrechnet. Die haben ja wirklich mit Geld um sich geballert wie nur irgendwas. Aber die ja, haben
gut also gearbeitet, grad, Lou.
Die haben gut gearbeitet. Aber dann für eine Mannschaft wie Heidenheim, die ja sonst sehr, sehr viel wirklich irgendwie auch nur aus der Region Spieler holen, schon auch bemerkenswert, dass man dann halt diesen Transfer gemacht hat. Und da sieht man halt einfach auch genau, warum. Aber ja. Ich denke mir halt schon, Junge, was gammelst du da halt noch in Heidenheim rum? So, das ist, warum geht so jemand nicht nochmal irgendwie in die Bundesliga? Und da denke ich mir halt auch so, geh doch zu Augsburg. So alles, was Augsburg macht, ist doch auch Tim Kleindienst. Das ist doch genau der richtige Spieler dafür.
Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, Tim Kleindienst hat vielleicht verstanden, dass er einfach jemanden braucht, der ihm die Struktur um ihn herum aufbaut. Und das ist in Augsburg, glaube ich, nicht der Fall, dass die irgendwas zu irgendwem aufbauen. Aber ja, ich möchte noch anmerken, die Schlussphase hat immerhin dazu geführt, dass Florian Kastenmeier auf der Torabschlussstatistik der Fortuna sich auf einen ehrenwerten 3. Platz gerettet hat, hinter David Kovnatski und Felix Klaus und vor Johnny DeVries und Jorrit Hendrik. Nicht schlecht, mit 2 Abschlüssen dann, nachdem bei den Standards, den Ecken, in den letzten Minuten
Der gewinnt wirklich 2 von 2 offensiven Kopfballduellen nach Ecken. Ne? Also da sieht man halt auch Lufthoheit bei Ecken, das kann er. Also
ja. Aber nur bei offensiven. Aber ich glaube, bei der einen Situation wäre es fast besser gewesen, also du gehst, glaube ich, wenn der Ball so auf dich kommt, gehst du dran mit dem Kopf. Ich glaube, es wäre aber besser gewesen, wenn er den Kopf weggezogen hätte und den durchgelassen hätte, weil da, glaube ich, ein Fortuna noch besser hinter ihm positioniert war. Aber das ist jetzt kein Vorwurf an Kastenmeier, weil ich glaube, in der Situation Ball kommt, Kopf, geht dann halt drüber, gut ist. Ne? Aber ja, so ist es dann. Dann gewinnt die Mannschaft aus Heidenheim das Spiel 2-1. Und die Fortuna fährt nach Hause mit dem Krankenwagen, mehr oder weniger, weil Jorrit Henriks, Daniel Ginczek und Jordi de Weijs offensichtlich angeschlagen waren und im Nachhinein auch noch rauskommt, dass Hoffmann und Hennings auch noch muskuläre Probleme haben. Und bei Hoffmann weiß ich gar nicht, wie groß das Fragezeichen Richtung Samstag ist, aber es ist auf jeden Fall ein Fragezeichen da.
Ja, also ich kann ja mal kurz zusammenfassen, was die Fortuna dazu jetzt veröffentlicht hat, nur damit man es nochmal komplett auf dem Schirm hat. Daniel Ginczek, Sehnenverletzung im Oberschenkel, wird längere Zeit ausfallen.
Cool.
Jorrit Hendricks, Gehirnerschütterung, wird am Montag nochmal eingehend neurologisch untersucht, fühlt sich wieder besser, mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und auf dem Weg nach Düsseldorf. Aber wird wohl, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man ihn dann jetzt am Samstag, selbst wenn es ihm wieder richtig gut gehen sollte, und das weiß man bei einer Gehirnerschütterung ja nie, wie lange das dauert, dass man ihn dann vielleicht nicht direkt wieder reinwirft. Jordi de Weijs fällt bis auf Weiteres aus mit Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Nein. André Hoffmann, auf den muss Fortuna auch bis auf Weiteres verzichten, wegen einer leichten muskulären Verletzung im Oberschenkel. Also das klingt eher so, als ob er da derjenige ist, der am glimpflichsten davon gekommen ist. Und man weiß halt irgendwie gar nicht, welcher Ausfall da irgendwie am bittersten ist. Auf jeden Fall, bevor wir, glaube ich, irgendwie nochmal über die Zukunft reden, muss man dann vielleicht irgendwie auch nochmal erwähnen, ohne dass das eine Entschuldigung ist. Aber wie bitter es eigentlich ist, dass es halt genau diese Spieler halt trifft. Weil irgendwie, wenn du halt gegen Heidenheim spielst und du weißt, wie Heidenheim spielen will, du willst das matchen, und dann fallen dir wirklich die 3 physischsten Spieler aus und eigentlich mit Hendrix und Ginczek auch diejenigen, die gerade die absoluten Unterschiedsspieler sind, die Spieler, die halt den Unterschied machen und die wirklich am wichtigsten eigentlich dafür sind, diese Heidenheimer Wellen zu brechen. Das ist schon so bitter, wie es nur eben sein kann.
Ja, ich möchte das einschränkend sagen, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen. Doch, Jorrit Hendrix hat mich enttäuscht. Ich fand den nicht gut. Muss ich ehrlich sagen, und auch ohne die Kopfverletzung hätte ich, glaube ich, Argumente gefunden, wenn es darauf ankommt, ob man jetzt ihn oder Tanaka oder irgendwie sowas aufstellt, dass er nicht die besseren Argumente auf der Hand hat. Absolut, bei Ginczek, der war super. Der wäre auch, glaube ich, wäre auch gut gewesen, wenn er noch länger hätte spielen können in diesem Spiel. Da bin ich dabei. Und klar, über die Innenverteidigung, dass das richtig hart wäre, wenn beide ausfallen würden.
Und auch mit diesem 5 Mann vor Kastenmeier-Gegentor, weiß ich nicht, ob da auch Jorrit Hendricks Device schon noch ein Faktor gewesen wäre. Also das ist auf jeden Fall, Clara hat einen guten Job gemacht, fand ich. Mhm. Aber ja, wird man dann mit Clara Oberdorf wahrscheinlich probieren, ne?
Er seine Premiere als Sechser gefeiert hat.
Ja, stimmt. Ja.
Auch nicht
unerwähnt. Unauffällig, aber ja.
Ja,
ja, es ist, puh, ich glaube für Samstag, das wird nochmal spannend, was da passiert. Wer da noch gerade auslaufen kann.
Ja, bevor wir jetzt auf das Spiel rüberschwenken, habt ihr auch so das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass jetzt ähnlich wie vor dem Regensburg-Spiel wieder ordentlich Druck auf dem Kessel ist und man im Prinzip sagt, boah, gegen Rostock, das muss man jetzt unbedingt gewinnen, das ist so wichtig für den weiteren Verlauf der Saison?
Also ich finde, es fühlt sich nicht so an, aber eigentlich ist es so, weil es kommen jetzt noch 2 Spiele, dann kommt die Länderspielpause und ich glaube für das Spiel danach, samstagsabend 20.30 Uhr gegen den HSV, da sollte man jetzt auf jeden Fall keine Punkte einfach mal fest einplanen. So, das kann schon gut sein, dass man da mit leeren Händen nach Hause fährt und wenn man jetzt dann gegen Rostock auch nicht gewinne, dann wären das schon relativ wenig Punkte auf der Habenseite. Also es wird nicht so sein, dass man jetzt irgendwie, glaube ich, in diese Länderspielpause reingeht und sagt, oh mein Gott, irgendwie, wir sind ja in einer kompletten Krise, aber es könnte auf jeden Fall eine kleine Ergebniskrise sein, wenn man jetzt keins dieser beiden Spiele, die vor der Länderspielpause kommt, gewinnt. Und wie von dieser Länderspielpause ist es dann auch gar nicht mehr so weit bis zu dieser Winterpause. Und ich glaube, das, was man am allermeisten vermeiden muss in dieser Saison, ist, dass man halt in diese Winterpause reingeht mit einer schlechten Stimmung, wo man auf die Tabelle guckt und dann 3 Monate lang immer auf diese Tabelle guckt und sich fragt, was da eigentlich passiert ist. Und du kannst halt einfach in 3 Monaten nichts daran ändern. Ich glaube, das macht dich als Spieler und generell auch natürlich auch als Fan, als Trainer, wie auch immer, das macht dich dann einfach absolut wahnsinnig. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man jetzt irgendwie auch schon zumindest noch mit mindestens einem Erfolgserlebnis in diese Winterpause reingeht. Und ich glaube, egal wie halt dann die Personalsituation ist, letztendlich ist dann halt dieses Spiel gegen Rostock, das Heimspiel, das Spiel, das du dann halt gewinnen musst, um dann halt genau diese Voraussetzungen eben auch geschaffen zu haben.
Vielleicht schauen wir dann mal in die Zukunft. Wollen wir in die Zukunft schauen, oder?
Jo.
Ja, wie schon angekündigt, das erste von 2 Samstagabend-Top-Spielen hat die Fortuna jetzt direkt am Samstagabend gegen Hansa Rostock. Die, glaube ich, bisher mit ihrer Saison eigentlich ganz zufrieden sind. Ich glaube, die haben jetzt im Augenblick zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch ein Spiel weniger als die Fortuna. Werden gleich gegen Hannover spielen in 1 Stunde, 2 Stunden ungefähr. Wenn sie dieses Spiel gewinnen, sind sie an Fortuna vorbei. Bisherige Saison, viel Licht, viel Schatten, 3-mal gewonnen, 3-mal verloren bisher, also 9 Punkte. 5-8 Tore in nur einem Spiel bisher haben beide Mannschaften getroffen. Also man kann halt irgendwie erwarten, dass entweder geht halt irgendwie der Defensivplan der einen oder der anderen Mannschaft relativ gut auf. So ein bisschen auch Low-Event-Fußball, den die Rostocker spielen wollen. Da sind keine Schützenfeste zu erwarten. Generell kann man eigentlich sagen, dass unter Jens Hertel die Rostocker so eine typische Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld der zweiten Liga sind. Sehr heimstark, sehr auswärtsschwach. Ist, glaube ich, aber wirklich extrem optimistisch und vielleicht geht sogar ein bisschen mehr diese Saison bei den Rostockern. Es deutet viel darauf hin, weil man eigentlich den Kader mehr oder weniger zusammengehalten hat, mit dem man letztes Jahr relativ souverän die Klasse gehalten hat. Und den hat man schon ziemlich intelligent verstärkt. Nicht zuletzt jetzt am Deadline-Day, wo die Rostocker wirklich auch ein bisschen Schlagzeilen gemacht haben, weil man drei Spieler noch verpflichtet hat, die alle Rang und Namen haben, wo sich, glaube ich, auch einige Fortuna-Fans ziemlich umgeguckt haben, dass die Rostocker solche Leute holen können. Zum einen für die Linksverteidigerposition konnte man Anderson Lukoki ausleihen, der ja auch in Düsseldorf kein Unbekannter ist, aus Mainz. Dann hat man mit dem Koreaner Lee noch einen Flügelspieler geholt, der letztes Jahr bei Schalke war. Es hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ist dann wieder zurück nach Korea gegangen, aber dem wurde damals auch extrem viel zugetraut. Vielleicht funktioniert das jetzt in Rostock ein bisschen besser. Und man hat den Innenverteidiger Rick van Drongelen von Union Berlin noch geholt. Also ich habe auch jemand, der in der zweiten Liga extrem gut funktionieren könnte mit seiner physischen Art. Also ich hab viele Stimmen gelesen, dass man sich da geärgert hat, dass die Fortuna nicht auch irgendwie bei solchen Leuten mit dabei gewesen ist in der Verlosung. Es ist aber mitnichten der namhafteste Zugang, den die Rostocker verzeichnen konnten, sondern man hat auch einen Spieler geholt, und da werdet ihr euch sicherlich alle erinnern, der in der letzten Saison noch der Siegtorschütze war für seine Mannschaft im Bernabeu in der Champions League. Hat jemand eine kleine Ahnung, über wen ich spreche?
Ja, ich weiß, dass da auf jeden Fall Sheriff Tiraspol irgendwie gewonnen hat. Ne? Den haben die geholt, den Torschützen. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ne?
Genau. Ja. Man hat von Sheriff Tiraspol Sebastian Till geholt, einen Luxemburger, der auf jeden Fall, glaube ich, dann schon die eine Geschichte hat, die er seinen Enkeln noch bis ans Ende aller Tage am Kaminfeuer erzählen wird. Der hat wirklich halt für seine Mannschaft dann im Bernabeu den 2:1 Siegtreffer erzielt in der Gruppenphase.
Und ich habe mal so ein Interview gelesen, sorry, muss ich ganz kurz einhaken, der gesagt hat, ja, man spielt halt hier, weil man hofft, dass man halt von irgendwem gesehen wird und dann in eine richtige Liga kommt zum Fußballspielen. Man muss halt mal ein Champions League-Spiel machen, um dann beim FC Hansa Rostock anheuern zu dürfen. Das war das, worauf er hinausgearbeitet hat.
Herzlichen Glückwunsch. Nee, aber also das soll jetzt gar nicht so despektierlich klingen, weil es sind auch noch ein paar mehr Zugänge. Auch Kai Pröger, den man aus Paderborn für den Sturm geholt hat, ist ein Spieler, der auch relativ eindimensional ist, aber eigentlich ganz gut, glaube ich, zu John Verhoek passt, der halt der typische Wandspieler ist, den die Rostocker natürlich auch irgendwie ein bisschen einsetzen wollen. Und er ist dann eigentlich so derjenige, der dann halt so ein bisschen nachsticht und vor allen Dingen ein Spieler, der einen extrem guten Abschluss hat. Also den sollte man auf gar keinen Fall auch mal aus 25 Metern zum Abschluss kommen lassen. Der knallt den dir auf jeden Fall ziemlich genau in die Ecke. Das muss man unbedingt zu verhindern wissen, und zu verhindern müssen muss man auch, dass der Schlüsselspieler der Rostocker, nämlich Simon Rein, ins Spiel kommt. Das ist so der Mann auf der Acht, der Ballverteiler ist, der alle Standards schlägt, weil das ist natürlich auch wieder ein Punkt, auf den die Rostocker extrem setzen. Man hat gute und großgewachsene Verteidiger. Und John Verhoek ist natürlich auch immer zu beachten bei Standardsituationen. Ja, ansonsten auch hat man genau das zu erwarten, was man eigentlich von einer unteren Mittelfeldmannschaft zu erwarten hat. Man verdichtet das Zentrum extrem, man setzt auf ein Mittelfeldpressing und vor allen Dingen auf Umschaltspiel. Und das macht man in einem 5-3-2-System. Das heißt aber eben auch, dass Rostock meiner Meinung nach über die Flügel zu knacken ist.
Blöd.
Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite bekommt man vielleicht ja etwas mehr Platz als jetzt gegen Heidenheim, da würde ich sogar von ausgehen. Und der andere Punkt, wo Rostock meiner Meinung nach auch zu knacken ist, ist, dass mir das Mittelfeld, wo man natürlich irgendwie immer drei Spieler hat, halt auf der 6 und auf der 8 bei den Rostockern, ist mir trotzdem nicht physisch genug. Also ich glaube, da könnte man natürlich entweder so den Ansatz wählen, dass man halt Kuwniatski sehr viel ins Mittelfeld immer zurückzieht. Und leider hat man natürlich jetzt nicht mehr einen Ginczek, der sich da halt irgendwie auch mal so ein bisschen durchbossen kann. Aber vielleicht einfach dadurch, dass dann Kuwniatski sich wieder super viel zurückfallen lässt und dann irgendwie auch so ein bisschen den Ball da verteilt. Oder man nimmt halt einen ganz anderen Ansatz, stellt halt Appelkamp und Tanaka auf. Die müssen vielleicht sowieso beide spielen, je nachdem, wie die Verletzungssituation ist, und versucht sich da halt wirklich so ein bisschen durchzukombinieren. Und ich glaube, ich würde sagen, die Rostocker haben zwar dann natürlich irgendwie so ein bisschen die Manpower, um darauf zu reagieren, aber sie haben nicht die Physis, um den beiden da halt irgendwie komplett das Wasser abzugraben.
Ja, da schreibe ich so, nach dem, was du gesagt hast, ist das da stringent hin argumentiert, dass man die beiden sehen könnte, auch weil sonst niemand anders geradeaus laufen kann mehr, aber es macht schon Sinn. Auch übrigens, kann ich mir vorstellen, dass man Appelkamp eben doch dann auf die Außenposition stellt, wenn man das 4-4-2 beibehalten möchte. Weil ich nach wie vor glaube, dass er, klar, er hat, das Bittere für ihn ist halt, und für seine Spielentwicklung ist es halt scheiße, dass er halt keine Position hat, auf die er sich festspielen kann, auf die er halt sich entwickeln kann, aber er kann das halt schon auch auf Außen, hat das schon bewiesen. Zusammenspiel mit Gavory ist halt immer das Problem, weil Gavory halt eben nicht der Außenverteidiger ist, der halt dann durchspritzt bis zur Grundlinie, sondern halt dann die falschen Räume besetzt im Zusammenhang mit Appelkamp, meines Erachtens nach. Aber okay.
Ich kann aber, hat trotzdem mehr Potenzial als das, was wir jetzt gesehen haben, mit einem Peterson, der sehr viel in die Mitte am Strafraum zieht und diese offensiven Vorstöße mit Gavory zusammen auch gar nicht provoziert hat, hatte ich so das Gefühl. Weiß ich aber nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass Gavory und Appelkamp besser funktioniert als das, was wir jetzt am Freitag gesehen haben.
Das glaube ich auch, aber es liegt aber nicht an Gavory, sondern an Appelkamp und Peterson. Aber okay. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, wer noch gerade auslaufen kann am Samstag, und daran wird natürlich viel von abhängen.
Und dass man über die linke Seite es probiert, das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn ich kann mich nicht viel an das Rostock-Spiel letztes Jahr zu Hause komischerweise erinnern, aber an das Auswärtsspiel, was so bitter war, kann ich mich erinnern. Und da kann ich mich vor allem an einen rechten Verteidiger namens Rizzuto, der ein Riesenspiel gemacht hat, erinnern, und der ist anscheinend nicht mehr im Kader. Das ist ja schon mal ganz gut.
Dann
ja, warten wir noch auf die DFB-Pokalverlosung. Sind wir alle sehr gespannt.
Ja, und das werden wahrscheinlich auch einige von euch, wenn sie die Folge hören, schon wissen, wer da der Gegner ist. Wir müssen uns da jetzt noch ein paar Stunden gedulden. Das ist, glaube ich, wenn heute Abend, wann war das? 17 Uhr, 18 Uhr oder so?
Ja,
17. Am heutigen Sonntag. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Habt ihr da irgendwelche Wünsche?
Nein.
Nee. Ich kann hier kein Spiel sehen.
Ja. Also ich bin da völlig offen. Und ich glaube, wir lassen es auf uns zukommen, Heimspiel. Wie auch den Samstag.
Ein Heimspiel wäre ein Wunsch. Gibt einen Namen.
Auswärtsspiele geben auch einen Namen, weil man ja das teilt 55-45, aber vielleicht mehr, weil die Massen nach Düsseldorf kommen.
Ja, sicher.
50.000 ausverkauft. So.
Gut. Da werden wir bestimmt auch in der nächsten Folge noch ein bisschen drüber sprechen. Wir sprechen natürlich dann über das Spiel gegen die Rostocker und werden natürlich auch ein bisschen auf den HSV vorausschauen, wie ihr das gewohnt seid. Bleibt uns gewogen bis dahin und schaltet nächste Woche wieder ein.
Ciao, ciao.
Schöne Woche. Ciao.